Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Wir sind im Nordwesten der USA, wir sind im Bundesstaat Washington, die Seattle Kraken sind das Team, auf das ich schauen möchte in der Vorschau auf die Saison 2024 und 2025. Seattle im dritten Jahr in der NHL hat in der letzten Saison eine Bilanz gehabt von 34 Siegen, 35 Niederlagen und immerhin 13 Spiele, die gingen in die Verlängerung. Und da haben sie zumindest dann den Extrapunkt mitgenommen. Das waren dann aber trotz dieser Extrapunkte 81 Zähler nur und am Ende 17 Punkte Rückstand auf einen Playoff-Platz. Es reichte in der Pacific für Platz Nummer 6 und im Westen für Platz Nummer 12. Also so wie auch im ersten Jahr die Playoffs verpasst. Und das Ganze hatte dann auch Folgen, nämlich Dave Hextall, der einzige Coach bisher in der Franchise-Geschichte, der wurde entlassen. Und am 28. Mai, da wurde Dan Bylsma zum zweiten Cheftrainer der Seattle Kraken ernannt. Ich habe in der Folge über die Veränderungen im Front Office auch schon ein bisschen darüber geredet. Bylsma ist jemand, der sehr viel Erfahrung mitbringt. Der hat einen Stanley Cup gewonnen mit den Pittsburgh Penguins 2009. Hat die Penguins lange Jahre betreut, war 2010, 2011 der Jack Adams Award Sieger. Und er war in den letzten Jahren der Coach vom AHL-Team von Seattle, nämlich Coachella Valley. Und dort hat er zumindest zweimal das Calder Cup-Finale erreicht. Also jemand, der die Franchise kennt, der die Nachwuchsspieler der Franchise kennt und dementsprechend sehr, sehr tief auch verankert ist. Und wenn ich da dann einmal auch gleich schon ein bisschen reinschaue in die Spieler, der kennt natürlich zumindest Matty Beniers, der kennt einen Ty Cartier und so weiter. Das heißt also auch ein Shane Wright zum Beispiel. Das heißt also, Bylsma ist schon vertraut mit einigen Spielern, aber, ich habe ja eben schon gesagt, die Seattle Kraken, die haben die Playoffs verpasst und der Grund dafür war, dass sie im Gegensatz zur Saison vorher keine besonders gute Offensive hatten. 2022, 2023, da hatten sie 3,52 Tore pro Partie, das war Platz Nummer 4 in der NHL, da gab es 6 Spieler mit 20 oder mehr Toren, 13 Akteure hatten in der Saison davor auch 13 oder mehr Treffer und das sah halt in der abgelaufenen Spielzeit dann schon ganz anders aus, wenn wir da mal schauen bei den Toren. Da hatten sie 214 Treffer, das ist ein Schnitt von 2,61. Das ist knapp ein Tor weniger als in der Vorsaison. Und dann kann man sich natürlich denken, dass damit die Bilanz dann nicht besonders gut ausfallen wird. Wenn wir weiterschauen, auch auf ein paar andere Zahlen in der Offensive. Sie hatten bei den hochkarätigen Torchancen, wenn man da den Anteil nimmt, da waren sie auf Platz Nummer 14. Beim Corsi-Wert waren sie auf Platz 15. Die Schussquote, die war auf Platz 28. Ganz interessant, auch das eine Umkehr der Vorsaison. Da hatten sie eine sehr, sehr gute Schussquote, jetzt eben in der abgelaufenen Spielzeit. Keine so besonders gute Quote. Powerplay mit 20,7%, auch Platz Nummer 17. Also man sieht schon, die Offensive war nicht besonders gut. Die Defensive dagegen, die war schon recht ordentlich. Da lagen sie auf Platz Nummer 8 erstmal, was die Tore selber betrifft. Wenn wir dann noch schauen, was dann auch die Fangquote betrifft. Wo habe ich es denn? Die Fangquote ist da hinten. Da lagen sie dann auf Platz Nummer 9. Also auch durchaus solide Fangquote
Und wenn man eben auch guckt, welche Schüsse sie zugelassen haben, also zum Beispiel wie viele Schüsse sie dem Gegner gegeben haben, da lagen sie auf Platz 8, also Defensive war okay, das Penalty-Killing war nicht ganz so gut, das lag nur auf Platz 20, aber insgesamt vor allem dann auch bei 5 gegen 5 Verteidigungsleistung der Seattle Kraken in der Vorsaison nicht schlecht, also wir merken, es fehlte an Offensive. So, jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite, die Saison davor, vor 2 Jahren, war eben ein Ausschlag nach oben. Die Saison letzte Spielzeit, die war dann eben ein Ausschlag nach unten. Irgendwo in der Mitte werden die Kraken sich einsortieren. Das ist natürlich richtig. Trotzdem willst du als Franchise nicht darauf bauen, dass du ja im Prinzip wieder dass das Pendel wieder ein bisschen zurückschwingt, sondern du willst das Ganze natürlich unterstützen, dadurch, dass du vielleicht dein Team umbaust oder eben auch den Coach. Coach haben sie ausgetauscht, Trainer ist neu, aber sie haben auch ein bisschen was gemacht, was die Spieler betrifft. Wir gucken erstmal, wen sie aussortiert haben. Da sind erstmal zu nennen, glaube ich, Spieler so ein bisschen auch aus der zweiten Reihe. Carla Yamamoto ist aktuell ohne Vertrag, Pierre-Edouard Belmar ist ohne Vertrag, Thomas Tatar, der ist wieder in New Jersey, Chris Drieger ist bei den Florida Panthers und Connor Carrick ist in Edmonton. Und dann schauen wir mal auf die Zugänge. Da haben sie sich Chandler Stephenson geholt von den Vegas Golden Knights, Brandon Montour und Josh Mahura aus Florida und Ben Myers von den Anaheim Ducks. Aber Stephenson, Montour und Mahura fällt natürlich auf, das sind Spieler mit Stanley Cup Pedigree. Die haben in den letzten 2 Jahren die Trophäe gewonnen. Dementsprechend ist da sehr, sehr viel Erfahrung. Das ist natürlich auch ein Punkt, wo sie sicherlich darauf bauen, dass sie eben auch Spieler, die eine Siegermentalität haben, sich ins Team geholt haben, wobei sie ja mit Burakovsky zum Beispiel oder auch mit einem Philipp Grubauer dort auch schon Akteure im Team hatten. Ja, was bringen die? Wenn wir jetzt einfach mal reinschauen, Chandler Stephenson ist durchaus jemand, der schon mal 20 oder mehr Tore erzielt hat. Wobei man auch sagen muss, dass das eher so ein bisschen die Ausnahme in seiner Karriere war. Also er hatte 21 Tore bei den Vegas Golden Knights, hat ja übrigens auch schon mal vorher einen Stanley Cup gewonnen. Also er ist schon zweifacher Stanley Cup-Sieger. Aber ansonsten sortieren sich die Tore eher so zwischen 10 bis 16 ein, was die Anzahl betrifft bei Stephenson. Also da würde ich mir nicht zu viel erwarten. Wenn es extrem gut läuft, wären es eben vielleicht wieder 20. Aber 15 sollten es schon sein. Ich glaube, das ist so das Mindestmaß, was sie erwarten. Ansonsten Brandon Montour, offensiv starker Verteidiger, der vielleicht auch ein bisschen dann wieder vorne das mit initiieren soll. Josh Mahura eher so fürs Grobe zuständig, würde ich sagen. Ja, und bei Myers eben auch eher einen Depth Player. Dazu kommt noch, dass sie nominell erstmal noch einen weiteren Abgang hatten, den habe ich aber nicht genannt, weil sich das mittlerweile geändert hat, nämlich Adam Larsson, wobei mir gerade einfällt, Justin Schultz habe ich nicht als Abgang genannt, also der ist tatsächlich mein Stand heute weg, aber Adam Larsson, der hat einen neuen Vertrag unterschrieben, 21 Millionen Cap-Hit von 5,25 Millionen pro Saison bei einem 4-Jahres-Vertrag und er bleibt damit in Seattle und was den Salary Cap Space betrifft, da machen sie aktuell eine extreme Punktlandung. Tatsächlich sind nur noch $4,286 übrig unter dem $88 Millionen Salary Cap Space. Also da extrem genau Ziellandung für Ron Francis und seinen Staff. Und sie haben da sehr, sehr genau gerechnet und eben entsprechend jetzt erstmal alles ausgereizt, was da möglich war. Was die Abwehr betrifft, da ist Brandon Montour sicherlich jemand, der ihnen weiterhelfen wird, auch weil er viel Spielzeit nehmen kann. Also er war derjenige, der in den letzten beiden Jahren bei den Panthers die meiste Eiszeit hatte. Irgendwas zwischen 23,5 und 24 Minuten waren das immer so im Schnitt. Und das ist natürlich schon etwas, was ihnen dann sehr, sehr zugutekommen kann, wo sie dann eben auch ein bisschen mehr Tiefe und Kombinationsmöglichkeiten hinten in der Abwehr haben. Wenn wir da gleich mal drauf schauen wollen auf die möglichen Verteidigerpaare, dann sind da Vince Dunn und Adam Larsson vorne als allererstes Paar, dann Jamie Oleksiak, Brandon Montour und Ryker Evans und Will Borgen hinten. Ja, das ist auch okay. Wie gesagt, Verteidigung war jetzt, glaube ich, nicht so das große Problem, was sie hatten. Da haben sie, glaube ich, ganz gut gestanden im letzten Jahr. Da ist natürlich jetzt auch nicht ein extremer Ausnahmespieler mit dabei. Da macht es dann eher auch, sage ich mal, die Summe der Teile. Wenn wir dann auch schauen, die Verträge, die sind dann, finde ich, auch dafür ganz gut dotiert. Wenn es dann mit 7,5 knapp, Brandon Montour ein bisschen über 7 Millionen als Vertrag. Das ist noch in Ordnung. Da gibt es Teams, die wesentlich mehr in ihre ersten Verteidiger investieren. Und da sind die Seattle Kraken, glaube ich, ganz gut unterwegs und haben da eben dann entsprechend die Verträge gut ausgehandelt und dort auch gut kalkuliert. Bei den Sturmreihen, ja, da schauen wir vielleicht auch erstmal nochmal auf so ein paar andere Zahlen. Also ich habe ja schon erwähnt, das Team insgesamt hatte weniger Tore als in der Vorsaison. Und das spiegelt sich auch in den individuellen Bilanzen wieder. Wenn man einfach schaut, Jared McCann, der war in beiden letzten Jahren der Topscorer, aber der hat sich von 70 auf 62 Punkte verschlechtert gehabt. Vince Dunn als Verteidiger war auch unterstützend mit dabei. Vor zwei Jahren 64 Punkte, letztes Jahr noch dann nur noch 46. Das heißt, natürlich sehen wir bei den individuellen Zahlen, dass da einiges nach unten gegangen ist. Dann vor allem der Rookie of the Year vor zwei Jahren, Matty Beniers, 24 Tore, 57 Punkte hat er gehabt in seiner Premierenspielzeit. Das waren im letzten Jahr noch ganze 37 Punkte bei 15 Toren. Und das war sicherlich ein deutlicher Schritt nach hinten für ihn. Probleme in der zweiten Saison, in der Sophomore-Season, das ist nicht ungewöhnlich. Das kann durchaus schon mal passieren, weil das dann eben auch etwas ist, wo vielleicht auch die anderen Teams sich drauf einstellen, wo es einen Gameplan gibt, wo individuell auch die 1-gegen-1-Duelle einfach etwas anders geführt werden dann von den Gegenspielern. Dementsprechend reiht er sich da ein. Aber natürlich muss man auch sagen, er ist Teil eines Teams und wenn die anderen nicht performen, dann ist es speziell dann auch für junge Spieler vielleicht nicht so einfach, das Ganze da dann eben auch entsprechend aufzufangen. Nichtsdestotrotz wird Matty Beniers wahrscheinlich in der ersten Reihe der Center sein, zusammen mit Jordan Eberle und Jared McCann. Chandler Stevenson ist wahrscheinlich vorgesehen als Center in der zweiten Reihe, zusammen mit Andrei Burakovsky. Mit dem hat er damals auch zusammen in Washington, meine ich, den Stanley Cup gewonnen. Jaden Schwartz dann als linker Flügelstürmer. Dritte Reihe, Jani Gourde, Oliver Bjorkstrand und Eli Tolvanen. Und die vierte, da gibt es außen Brandon Tanev auf der einen Seite, Ty Cartier auf der anderen und in der Mitte höchstwahrscheinlich Shane Wright. Ich sage höchstwahrscheinlich, denn Shane Wright, das ist ja auch ein sehr, sehr junger Spieler, der vor zwei Jahren immer so ein bisschen hin und her geschickt wurde und da gab es extreme Kritik, wie man mit ihm umgegangen ist, dass das vielleicht nicht so besonders sinnvoll war, mit so einem jungen Spieler den hin und her zu schicken. Jetzt ist er immer noch 20, also ist ja noch nicht besonders alt, aber er hatte in der letzten Saison einfach mehr Stabilität und er hat zum Beispiel in Coachella Valley im Calder Cup Final Run in 12 Spielen 13 Punkte gemacht. Und das war schon zum zweiten Mal in den beiden letzten Jahren, dass er da sehr, sehr gut gepunktet hat. Und dementsprechend kann man jetzt erwarten, dass sie ihn hochziehen, dass er dann jetzt hier in der vierten Reihe Center spielt. Auf jeden Fall wird er irgendeine der Mittelstürmerpositionen dann auch ausfüllen. Vielleicht kriegt er sogar etwas bessere Sturmpartner außen, das weiß man nicht. Und man macht Stevenson in die unteren Reihen. In der Mitte, wenn das so funktioniert, sind die Seattle Kraken gar nicht so schlecht aufgestellt. Natürlich mit zwei jungen Spielern. Bei Wright muss man auch wieder sehen, wie kommt der mit rein. Aber da ist durchaus Luft nach oben und Matty Beniers vor zwei Jahren gezeigt, was er kann. Letztes Jahr eben etwas schlechter. Aber auch da kann man erwarten, dass er vielleicht wieder etwas mehr an Leistung bringt, dass da ein Stückchen mehr auch kommt. Ja, trotzdem, wenn ich mir diese Sturmreihen anschaue, dann ist es da so, wie bei manch anderem Team auch, es fehlen für mich so ein bisschen die Superstars. Es fehlen dann tatsächlich Spieler, die auch wirklich abschließen können, die Tore schießen können. Und wenn man das Ganze auch einfach mal vergleicht, wenn man auch schaut im Westen, wenn man dann einen Robertson sieht, wenn man Rantanen sieht, wenn man einen McKinnon sieht, wenn man McDavid Dreiseitel sieht, Pettersson, JT Miller bei Vancouver, bei den Kings auch, Fiala zum Beispiel. Das sind schon alles Spieler. Nashville mit Stamkos mit dabei, Forsberg mit dabei. Vegas hat sich ja auch extrem verstärkt nochmal. Und wenn man Thomas Hurdle nehmen würde, was der kann, ein Eichel mit dazu, auch die anderen drumherum. Das sind ja jetzt die Playoff-Teams, die ich weitestgehend durchgegangen bin. Dann ist es schon so, dass da für mich bei Seattle einfach ein bisschen was fehlt. Das ist ein guter NHL-Kader, das sind auch gute NHL-Reihen, das ist aber auch nicht wirklich mehr. Also da ist, wie gesagt, genauso wie in der Abwehr, das auch solide ist und sicherlich etwas ist, wo du sagst, da sind wir kein Kanonenfutter und wir werden immer gut verteidigen. Genauso haben wir vorne auch die Möglichkeit zu treffen. Aber das ist eben der Punkt, den ich vor 2 Jahren schon erwähnt hatte bei den Seattle Kraken. Das war damals die Übersaison, wo sie eben sehr, sehr viele Spieler hatten, die sehr gut gespielt haben, die sehr viele Tore für ihr Verhältnis gemacht haben. Und das Problem dabei ist, das hört sich jetzt immer komisch an, naja, kann man sagen, ist doch gut, wenn ich mehrere Spieler habe, wenn ich viele Spieler habe, die treffen. Das ist richtig, aber die Verlässlichkeit ist nicht so hoch. Die genannten Spieler von mir, wenn die eine schlechte Saison haben, dann machen sie eben, ich meine, wird jetzt nicht bei allen so sein, aber ich sage jetzt mal, die machen in einer schlechten Saison 25 Tore, vielleicht 30 Tore, je nachdem, wen man dann nimmt. Die machen aber ihre 30 Tore. Wenn ich vorher einen Spieler habe, der vielleicht vor 2 Jahren jetzt bei Seattle, weiß ich nicht, 22, 25 Tore gemacht hat, der macht jetzt vielleicht in der Saison danach 11. Der andere, der hatte 18, 19, der macht vielleicht auch 10, 8. So, dementsprechend ist die Fallhöhe wesentlich größer bei Spielern, die eben nicht so konstant diese Anzahl an Toren schießen. Und das ist für mich ein Problem für ein Team wie Seattle, wo diese Top-Torjäger noch nicht da sind. Kann ein Shane Wright da reinrücken? Ja, weiß ich nicht. Matty Beniers sicherlich auch. Klar kann der vielleicht 30, 35 Tore machen. Aber er ist eben auch erst im dritten Jahr. Und das ist so ein bisschen für mich die Kombination, die vermeintlichen Leistungsträger sind noch etwas jung, zumindest in Person von Beniers und dann mit Abstrichen vielleicht auch Shane Wright. Und die anderen, da ist kein Veteran mit dabei, wo du sagst, der macht dir garantiert deine 30 Tore. Kein, weiß ich nicht, Pavelski vielleicht so die letzten Jahre noch. Und das fehlt ihnen so ein Stück weit. Und dementsprechend habe ich da auch meine Zweifel, dass dieses Pendel, was ich vorhin so erwähnt habe, ne, wenn das einmal in die eine Seite ausschlägt und in die eine Richtung ausschlägt und dann eben letztes Jahr in die andere Richtung. Ich habe so ein bisschen Zweifel daran, dass es jetzt wieder extrem positiv werden wird bei den Seattle Kraken. Die werden vielleicht besser spielen, vor allem in der Offensive als im letzten Jahr. Aber ansonsten ist mir das dann auch, was die Personen betrifft, ein Stück weit zu wenig. Ich meine, wie gesagt, Chandler Stephenson, ja, der hat Stanley Cups gewonnen, aber ich habe es erwähnt, 30 Tore hat er nie angekratzt. Brandon Montour, ja, der hat einen Stanley Cup gewonnen, aber auch da ist das Sample Size, das Beispiel oder die Menge an Referenzspielen, die Menge an Saisons, die er in dem Niveau oder auf dem Niveau absolviert hat, was er im letzten und im vorletzten Jahr bei Florida gezeigt hat, eben auch nicht besonders groß. Das war jetzt nicht so, dass man sagen kann, naja, der hat jetzt 8, 9 Jahre super gespielt und das war im Prinzip eine Frage der Zeit, dass er dann mit seinem Team auch einen Titel gewinnt. So war es ja jetzt bei ihm auch nicht. Also da muss man schon vorsichtig sein, um einschätzen zu können, was die Seattle Kraken da auch im nächsten Jahr leisten können. Eine Position haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist aus deutscher Sicht bei Seattle die interessanteste Position, nämlich die Torhüter-Position. Und da ist bekanntlich Philipp Grubauer derjenige, der ja nominell auf dem Papier die Nummer 1 ist. Auch da ist natürlich der Punkt, dass er in den letzten Jahren im Grunde keine wirklich guten Leistungen abgeliefert hat. Er ist ein super sympathischer Typ. Ich fand auch das Interview sehr, sehr cool, was er gegeben hat im März, wo ich mit dabei sein durfte. Aber trotzdem muss man ja auch sagen, dass die letzten Jahre nicht so waren, wie er sich das wahrscheinlich auch selber vorgestellt hat. In den 3 Jahren, in denen er in Seattle gespielt hat, da war er, was Goals Save Above Expected betrifft, also für alle, die neu sind, die das noch nicht gehört haben, das ist eine Statistik, mit der ermittelt wird, wie viele Tore ein Torhüter mehr oder weniger gehalten hat, als laut Statistik zu erwarten war. Kleines Beispiel: Torschuss hat eine statistische Wahrscheinlichkeit von 10%, dass er reingeht. Wenn der Torhüter den hält, bekommt er bei dieser Wertung einen positiven oder einen gewissen positiven Wert. Wenn er ihn nicht hält, bekommt er einen gewissen negativen Wert. Das Ganze über eine Saison gesehen ergibt dann eben einen Wert, positiv oder negativ, von gehaltenen Toren mehr oder weniger als statistisch zu erwarten war. In der ersten Spielzeit, da hatte Philipp Grubauer ein Wert von minus 33,7, das war der letzte Platz, Platz 119 von allen NHL-Goalies. So, das war vor 3 Jahren, vor 2 Jahren Da waren seine Leistungen besser. Da hatte er einen Wert von minus 0,7, also fast ausgeglichen, war aber auch nur in Anführungsstrichen Platz Nummer 62 in der NHL. Und im letzten Jahr, da war der Wert wieder bei minus 5,8 und das war Platz 80. Das heißt also, er war nie über der Hälfte, er war nie positiv, was diesen Wert betrifft, und er war nie über der Hälfte der NHL-Torhüter, die gespielt haben in den jeweiligen Spielzeiten. Und das ist natürlich etwas, was ja dann ein Problem wird, wenn die Offensive nicht gut ist. Vor zwei Jahren, als sein Wert auch besser war, da war die Offensive entsprechend gut. Kann man jetzt drüber philosophieren, was da was mit bedingt hat. Aber trotzdem ist es eben so gewesen, dass er da einen soliden Wert hatte. Das heißt, er hat seinem Team immer eine Chance gegeben. Wenn du ungefähr das hältst, was zu erwarten ist, gibst du deinem Team immer eine Chance, dass sie die Spiele gewinnen. Im letzten Jahr war es eben wieder so mit minus 5,8, dass er da das ein oder andere Tor kassiert hat, was er laut Statistik nicht hätte kassieren dürfen. Dementsprechend war das natürlich auch ein Problem für die Seattle Kraken. Und auch wenn wir die normalen Metriken anschauen, also die Standardstatistiken, dann waren die eben in den letzten drei Jahren nicht so, dass man sagen kann, dass er da zu den Spitzentorhütern der NHL gehört hat. Er hat nicht einmal eine Fangquote über 90% gehabt, in keinem der drei Jahre in Seattle. Und die Gegentorschnitte waren einmal ein bisschen über 3 und die anderen waren jetzt beide bei ungefähr 2,85. Das ist an sich okay, wenn die Fangquote stimmt. Und da ist eben ein kleines Missverhältnis gewesen bei Philipp Grubauer. Dann muss man eben auch sagen, sie haben natürlich eine Nummer 2, die ja, sich vielleicht im letzten Jahr so ein bisschen auf die Nummer 1 gespielt hat mit Joey DeCord. Der hatte deutlich mehr Spiele, 50 gegenüber 36 von Grubauer, wobei man auch eine Sache, das habe ich eben nicht angeführt, also natürlich fairerweise, Philipp Grubauer hatte in den Jahren auch immer Verletzungsprobleme. Das heißt, man konnte auch relativ gut ableiten, immer dann, wenn er verletzt war in den Spielzeiten und eben vielleicht auch nicht gut ins Trainingscamp reinkam oder sich nicht gut vorbereiten konnte vor der Saison, nicht sich komplett vielleicht auskurieren konnte, immer dann waren die Leistungen natürlich nicht gut. Joe DeCord aber, um das mal zu sagen, der hatte eben 50 Spiele, da sind die klassischen Werte einfach schon mal gut, 91,6% war die Fangquote, 2,46 war der Gegentorschnitt, also unter 2,5, was ja schon mal auch jetzt mittlerweile in der, sag ich mal, neueren, aktuelleren NHL wirklich gut ist. Und wenn ich dann einfach schaue auf die Advanced Metrics, da hatte er einen Wert von plus 3,8, das war immerhin Platz Nummer 29, also eben in dem Fall dann Platz Nummer 29 von 98 Torhütern im letzten Jahr, und das ist dann im oberen Drittel. Das kann man dann schon als gute Leistung bezeichnen. Das heißt, vielleicht ist da schon so ein kleiner Wechsel vollzogen worden im Tor der Seattle Kraken, was wiederum dann ein Problem ist, wenn der eine Torhüter, nämlich Joe DeCord, nur 1,2 Millionen verdient und ein Jahr Vertrag hat und der andere, Philipp Grubauer, 5,9 Millionen. Also das ist eben eine Baustelle, wo man aus deutscher Sicht und natürlich aus Sicht von Philipp Grubauer hoffen kann, dass er vielleicht wieder sich eben mit reinspielt, dass er vielleicht doch der Nummer 1 Torhüter ist. Vor allem sollte er gesund sein, das hoffen wir alle für ihn. Und dann ist es so, dass Joey DeCord ja im Jahr darauf einen neuen Vertrag bekommt. Und ich sage jetzt mal aus deutscher Sicht, für Philipp Grubauer wäre das Idealszenario, er macht sich zur Nummer 1 und Joey DeCord bekommt dann eben woanders eine Chance wahrscheinlich. Alles andere wird dann kompliziert, wenn es um einen Tausch geht von Grubauer, wenn es um einen Buyout geht von Grubauer. Das sind dann Geschichten, die ja dann eben etwas sind, dass man vielleicht im nächsten Jahr, im nächsten Sommer dann oder zur Trade-Deadline in der nächsten Spielzeit, also nicht in der kommenden, dann vielleicht diskutieren muss. Tja, jetzt überlege ich gerade, was habe ich denn so noch bei den Notizen vergessen? Ich habe über die Probleme in der Offensive gesprochen, Matty Beniers habe ich erwähnt, ich habe den Biles mal erwähnt, der die jungen Spieler kennt. Also wenn man da übrigens noch ein Auge auf jüngere Spieler werfen möchte, Shane Wright ist ganz klar, der wird für mich ein NHL-Spieler sein in der nächsten Spielzeit. Dann gibt es da noch vielleicht Ryker Evans, der könnte jemand sein, der in der nächsten Saison dann auch mit in der NHL spielt. Der hatte 10 Punkte in 18 Spielen in den Calder Cup Playoffs, also hat da auch eine gute Saison abgeliefert. Jemand, der dann vielleicht auch in der Verteidigung mal das ein oder andere Spiel absolvieren wird. Und die anderen, Berkeley Catton, Carson Riekopf, das sind, glaube ich, eher Projekte für die nächsten zwei, drei Jahre. Vielleicht bekommt der ein oder andere da auch nochmal dann Spiele, aber das wäre wahrscheinlich nur, wenn die Kraken viele Verletzte haben und wenn sie vielleicht auch aus dem Playoff-Rennen schon draußen sind. Also das würde ich sagen, vor dem Hintergrund wollen wir mal hoffen, dass diese jungen Spieler dann eben nicht spielen und Seattle durchaus im Playoff-Rennen bleibt. Ja, apropos Playoff-Rennen, apropos Platzierung. Die Seattle Kraken, die hatten die identische Wettquote wie das Team aus der letzten Folge, die Washington Capitals, nämlich 1 zu 700. Heißt, $700 für einen gibt es bei Stanley Cup-Sieg der Seattle Kraken. Und wenn ich dann auf die Division schaue, dann ja, wird es schwer, einen der festen Playoff-Plätze zu erreichen. Die Oilers sehe ich vorne, Vancouver knapp dahinter. Vegas wird je nach Verletzungen auf jeden Fall eine Rolle spielen. Dann kommen die Los Angeles Kings, da bin ich mir nicht so ganz sicher, welchen Weg die denn gehen werden. Die sind aber in den letzten Jahren immer ein Playoff-Team gewesen, haben mehr Konstanz als die Seattle Kraken und die haben vielleicht dann auch den ein oder anderen Unterschiedsspieler, das habe ich ja schon erwähnt, dass mir das so ein bisschen fehlt bei Seattle. Ja, dann kommen Calgary, Anaheim und San Jose, also San Jose ganz unten, brauchen wir nicht drüber reden. Calgary denke ich auch, also wenn Seattle nicht vor Calgary landet, dann gibt es extreme Probleme in Seattle. Die Anaheim Ducks würde ich auch noch dahinter sehen. Das heißt also, Seattle sollte Platz Nummer 5 fest erreichen. Und dann muss man schauen, wie, ich würde jetzt sagen, LA und Vegas spielen. Das sind so die beiden Teams, wo man ein bisschen Hoffnung drauf haben kann, dass die schwächeln. Das war ja vor einigen Jahren dann auch schon so, dass man da vielleicht dann spekulieren konnte, dass Vegas die Playoffs nicht erreicht. Bei Los Angeles, wie gesagt, bin ich mir nicht sicher, auch was das Goaltending betrifft. Darcy Kuemper ist eben jemand, der da auch schon Probleme hatte. Also das ist ein Team, wo man vielleicht drauf schauen kann, ob man die dann abfängt. Aber auch das ein Punkt. Ich habe das, glaube ich, bei anderen Teams auch schon erwähnt. Platz 4 ist ja nicht gleichbedeutend mit einer Playoff-Teilnahme. Also Platz 4 in der Pacific bedeutet ja noch lange nicht, dass man dann auch im Westen die Playoffs erreicht, denn die Central, die ist bärenstark vorne, die hat 4 oder sagen wir mal 3 sehr gute Teams, ein gutes Team und dann muss man ein bisschen abwarten, was mit Minnesota und mit Utah ist und dementsprechend kann es dann auch durchaus so laufen, dass 5 aus der Central in die Playoffs kommen und die Pacific stellt eben nur 3 Teilnehmer, also ja, ich tue mir schwer, die Seattle Kraken so hundertprozentig nach vorne zu reden. Wie gesagt, es ist eine ähnliche Situation wie auch vor der letzten Saison, dass ich sehe, dass sie Potenzial haben, ein gewisses, aber es muss dann eben wirklich schon eine perfekte Saison sein mit sehr guten Torhüterleistungen, mit wieder einer sehr guten Offensive vorne. Viele Spieler machen Tore, die Defensive unterstützt durch viele, viele Tore. Das ist das Szenario. Das hatten sie vor 2 Jahren. Also da, ne, Chapeau, haben sie es geschafft. Aber ich sehe die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass das jetzt nochmal funktionieren wird in so einem kurzen Zeitraum. Hoffnung sicherlich, Beniers, Wright, junge Spieler. Das wäre was, dass die einen Riesenschritt nach vorne machen. Aber mehr als Platz 5, Platz 4 sehe ich im Moment nicht. Und tendenziell eher Platz 5 als Platz Nummer 4 in der Pacific. Wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt es gerne weiter, teilt die Posts, teilt entsprechend auch die Links zur Sendung oder zum RSS-Feed, abonniert den Podcast sehr, sehr gerne und bewertet ihn vor allem, egal wo ihr den Podcast hört. Das bringt mir immer was und hilft mir dabei dann auch in den Algorithmen ein bisschen nach vorne zu kommen. Es geht weiter in der nächsten Folge nach den Seattle Kraken, kommen die Buffalo Sabres. Und die sind das Team, auf das ich dann morgen schauen werde. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.